What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Energie, speziell um die Energieversorgung von Unternehmen. Fast alle größeren Unternehmen in Deutschland haben sich Ziele zur Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks gesetzt. Energie ist dabei ein ganz wichtiger Faktor und das nicht nur, was die Senkung des Energieverbrauchs in der eigenen Firma angeht, sondern auch beim Blick in die Lieferkette, Stichwort Scope-2-Emissionen. Gleichzeitig rückt mit der angespannten Sicherheitslage natürlich auch das Thema Versorgungssicherheit ins Blickfeld. Beides zusammen führt dazu, dass in immer mehr Unternehmen speziell die Stromversorgung zu einem integralen Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie wird. Ein Unternehmen, bei dem das massiv der Fall ist, haben wir heute hier in unserem Podcast. Und von dort kommt auch mein erster Gast, nämlich Pietro Montemuri. Pietro ist Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Einkauf bei der Finanzinformatik, dem großen gemeinsamen IT-Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe. Und beim Einkauf der Finanzinformatik ist Strom ein ganz dicker Brocken. 130 Gigawattstunden Strom verbraucht die FI-Gruppe im Jahr. Das ist ungefähr 50% mehr als der Großflughafen Düsseldorf im Jahr verbraucht. Warum das so ist und wie die Finanzinformatik diese Herausforderung angeht, das werden wir gleich aus erster Hand erfahren. Herzlich willkommen, lieber Pietro.
Vielen Dank, hallo.
Mein zweiter Gast, zuständig für die Finanzierungs- und Versorgungsseite in unserem heutigen Podcast, ist Per Günzel. Per treibt für die DHL Deutsche Anlagenleasing das Geschäft mit Infrastruktur und Versorgung voran. Und das beinhaltet nicht mehr nur Fremdfinanzierung, nein, die DHL ist auch selbst zum Stromerzeuger und Vermarkter geworden. Sehr interessant, wir werden gleich erfahren, warum er das tut. Lieber Per, schön, dass auch du mit dabei bist.
Herzlichen Dank.
Zum Start würde ich bei Pietro gerne mal bitten, erzähl uns doch mal, was genau die Finanzinformatik macht und warum ihr für euren Betrieb solche enormen Mengen an Strom benötigt.
Ja, sehr gerne. Wir als FI sind eigentlich ja nur 5000 Personen und haben unseren eigenen Betrieb und Bedarf an Energie, aber wir produzieren auch und sind verantwortlich für die komplette Sparkassenfinanzgruppe. Das bedeutet, dass wir für ca. 50 Millionen Kunden der Sparkassen IT-Dienstleistungen erbringen, sowie auch für die ca. 268.000, 270.000 Mitarbeitenden der Sparkassenfinanzgruppe. Und was erbringen wir da? Das ist auf der einen Seite Dinge wie Software, Softwareentwicklung, aber wir betreiben auch unsere eigene Smart Cloud. Das heißt, wir haben eigene Rechenzentren, verschiedene Rechenzentren über die Gruppe verteilt oder über Deutschland verteilt, indem wir genau diese ganzen Dienstleistungen tatsächlich anbieten. Darüber laufen die Software-Themen, aber zum Beispiel auch E-Commerce-Themen, die in Deutschland passieren. Neben der FI haben wir auch noch Töchter, die dann auch noch weitere Leistungen für die Verbundpartner und Landesbanken bringen. Auch da haben wir weitere Rechenzentren stehen und Rechenzentren brauchen einfach viel, viel Energie. 50% als mehr als da sich der Flughafen, den Vergleich hatte ich noch nicht, aber ist trotzdem spannend, um einfach mal zu zeigen, wie groß das eigentlich ist.
Das heißt, ihr seid ja auch ein großer Lieferant für die Sparkassen. Ja, die müssen es ja dann auch abbilden in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Genau. Machen die Druck auf euch, was den Bezug der Stromquellen angeht, die ihr nutzt, um die Rechenzentren zu betreiben?
Ja, was heißt Druck? Wir haben als Sparkassenfinanzgruppe natürlich auch unsere Ziele und Werte, die wir verfolgen möchten. Und darunter zählt auch das Thema Nachhaltigkeit. Dementsprechend hatten wir auch schon mit unseren Kunden vor vielen Jahren entschieden, grundsätzlich das Thema auf Grünstrom zu gehen, also damit auch den Stromverbrauch für unsere Kunden neutral zu stellen an der Stelle. Und das ist natürlich etwas, was wir uns ernst nehmen und auch dementsprechend sehr, sehr konsequent betreiben an der Stelle.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr bezieht erstklassigen Grünstrom. Ja. Jetzt, da musste ich auch lachen, weil ich hätte gesagt, Strom ist Strom. Ja? Ja. Was bezeichnest du denn als erstklassigen Grünstrom und warum ist das wichtig bei der Umsetzung eurer Strategie?
Ja, genau. Also die Frage ist ja immer, wenn wir Grünstrom beziehen, ist es ja aus der Steckdose kommt ja eigentlich immer der gleiche Strom. Also das heißt bei uns zu Hause, auch wenn man sagt, ich kaufe Grünstrom ein, am Ende kommt trotzdem Graustrom aus der Steckdose erstmal raus. Um das abzubilden, um zu sagen, das Ganze grün zu machen, ist man gerade bei den großen Mengen ja eher im Zertifikatebereich unterwegs. Das heißt, wir sind dabei, Zertifikate zu kaufen, die sicherstellen, dass der Stromanteil, der aus der Steckdose bei uns kommt, tatsächlich aus erneuerbaren Energien entsteht. Und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, was für eine Art Zertifikat da steht. Ist es ein Zertifikat aus einem Wasserkraftwerk aus Norwegen, das schon vor 30 Jahren irgendwann mal gebaut worden ist und damit zwar auch grünen Strom produziert, aber wenig an dem Energietransformation in Deutschland beiträgt? Oder sind es wirklich Anlagen, die jetzt ganz aktuell weiter entstehen und damit sozusagen Stück für Stück den fossilen Anteil an Energie abbauen? Unser Ziel ist es eben genau, und das heißt es Goldstandard oder hohe Qualität an Zertifikaten zu bekommen, wo wir sicherstellen, hey, das ist, trägt dazu bei, die Energiewende beizutragen und wirklich den zusätzlichen Anteil an CO2-Neutralität zu schaffen.
Ja, ihr erzeugt ja auch Strom, den auch die FI als Kunde dann abnimmt. Wie und wo erzeugt ihr den denn, dass er auch den Ansprüchen eures Kunden genügt?
Das machen wir ausschließlich aus Photovoltaikprojekten in Deutschland. Das heißt, das, was Pietro eben so gut beschrieben hatte, nämlich Goldstandard oder dunkelgrünen Strom oder den guten Strom, das war für uns auch ganz essentiell, dass wir eben grünen Strom anbieten, der aus dem Zubau von erneuerbaren Energieprojekten in Deutschland entstanden ist und nicht aus alten, wie auch immer gearteten Wasserkraftwerken oder sonst woher in fernen Ländern entsteht, sondern direkt in Deutschland und dann an die Sparkassenfinanzgruppe verkauft werden kann.
Das heißt, ihr seid beteiligt an Wind- und PV-Parks in Deutschland? Warum habt ihr euch als Finanzierungsspezialist dazu entschieden, jetzt selbst in die Stromerzeugung einzusteigen und zum Vermarkter von sogenannten PPA-Verträgen zu werden, den Power Purchase Agreements?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Letztendlich ist das Thema von der Idee her schon rund 5 Jahre alt. Das war die Zeit, wo auf der einen Seite die ganz großen Rechenzentren oder auch die ganz großen Stromverbraucher angefangen haben, ausschließlich Grünstrom für sich selber einzukaufen und das als Marke zu nehmen, also Amazon, Google, aber auch große DAX-Konzerne, die aus der CSRD-Berichtspflicht getrieben waren, hier CO2-neutral zu werden, beziehungsweise ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Aber auch die Sparkassenfinanzgruppe hat damals eine Selbstverpflichtung unterschrieben. Der weit überwiegende Anteil hat diese Selbstverpflichtung unterschrieben, auf die Pietro ja auch schon mal hingewiesen hatte, nämlich CO2-neutral zu werden. Und da wir ja sehr, sehr stark in der Fremdfinanzierung, das heißt in der Kreditfinanzierung von erneuerbaren Energienprojekten engagiert sind, kam die Frage auf, ob wir nicht dafür sorgen könnten, diesen Grünstrom zur Verfügung zu stellen. Und haben wir gesagt, das geht über die Fremdfinanzierung nicht, weil wir nur bestimmen können darüber, wer der Stromabnehmer sein darf, wenn es unser eigenes Projekt ist. Und deswegen sind wir als Co-Investor aufgetreten für Projektierer, die nicht einen reinen Geldgeber brauchten, sondern gesagt haben, wir brauchen hier auch eine hohe Fachlichkeit, dass jemand während der Projektierungsphase auch schon mit uns ins Risiko geht. Und das ist das, was wir als DRL uns ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass wir diese Fachlichkeit haben als Kompetenzcenter für erneuerbare Energien in der Sparkassenfinanzgruppe. Und insofern sind wir da als Co-Investor eingetreten, immer unter der Bedingung, dass wir für unseren Anteil prozentual diesen Strom Mitgliedern aus der Sparkassenfinanzgruppe auch anbieten können.
Plant ihr noch weiter zu expandieren oder habt ihr im Prinzip den Stromhunger eurer Sparkassenkollegen jetzt schon gedeckt mit dem, was ihr macht?
Das ist eine sehr gute Frage. Einfach deswegen, weil wir natürlich tatsächlich nur einen richtig großen Stromabnehmer bei uns haben und das ist die FI. Und da stehen wir in sehr guten Beziehungen, nicht nur bei unserem ersten Photovoltaikprojekt, sondern auch bei dem zweiten. Hier natürlich einen exzellenten Abnehmer zu haben, der aus vielerlei anderen Gründen natürlich für einen Fremdkapitalgeber oder auch Investor ein exzellenter Abnehmer ist, dieses Grünstroms. Aber es kommen auch zunehmend Firmenkunden, also unsere Kunden auf uns zu, die sagen, ob wir ihnen nicht helfen können, ob wir nicht auch für sie die Möglichkeit haben, dass sie aus den wesentlichen Gründen grünen Strom einkaufen können. In erster Linie, wir hatten es angesprochen, vor dem Hintergrund der Kostensicherheit, aber auch, dass sie sagen, also ob jetzt im Rahmen des Omnibusverfahrens meine CSRD-Berichtspflichten aufgeschoben sind oder nicht, ist mir egal. Ich habe das als mein Unternehmenswert. Ich möchte das unbedingt weiter vorantreiben, dass ich CO2-neutral werde. Und für die haben wir natürlich dann über diese, wie du schon angesprochen hast, PPAs oder auch Power Purchase Agreements, langfristige Stromabnahmeverträge, genau das richtige Instrument.
Jetzt sind die energieintensiven Industriebranchen in Deutschland die eigentlich genau die, die im Moment leiden, die auch vor sehr ungewissen Zukunftsperspektiven stehen. Geht ihr da nicht ein Kontrahentenrisiko ein, wenn ihr jetzt zum Beispiel damit beginnt, Abnehmern zum Beispiel aus der Stahl- oder Chemieindustrie mehrjährige Lieferverträge mit denen einzugehen?
Das ist ein wesentlicher Aspekt, der im Rahmen der Gesamtrisikoeinschätzung natürlich sehr genau bewertet wird. Wenn wir innerhalb der Sparkassenorganisation sind, ist das natürlich eine sehr einfache Sache, weil wir unsere Kunden in dem Fall sehr genau kennen und genau wissen, dass das funktioniert. Bei anderen Unternehmen ist es tatsächlich so, dass wir eine Risikoprüfung machen, aber auch hier, je nachdem, wie das Ganze dann aussieht, wie die Aussichten sind, was für ein Ergebnis rauskommt, ja auch kürzere PPAs abschließen können. Es müssen ja nicht die idealen PPAs von 5 bis 10 Jahren sein, sondern es können ja auch kürzere sein. Und da muss man einfach drauf gucken, um da eine Lösung zu finden.
Jetzt über das Thema Risikomanagement spielt ja auch bei eurer Energiestrategie eine große Rolle. Gerade weil ihr so immens hohe Stromausgaben habt, war euch wichtig, hast du mir erzählt, möglichst wenig Preisrisiko zu nehmen. Wie risikoarm sind denn diese PPA-Verträge aus eurer Sicht?
Also wenn wir uns mal anschauen bei unseren Bedarfen, wir hatten immer gesagt, in der Gruppe ca. 130 Gigawattstunden. Wenn man das mal hochrechnet, was eigentlich in der sehr volatilen Krise war, als die Ukraine-Konflikt ja gestartet ist oder Krise gestartet ist, haben wir gesehen, dass auf einmal ein sehr stabiler Markt, wo man sehr auf dem Vorschau eigentlich sagen kann, Preisvolatilität ist da sehr begrenzt, haben wir gelernt, oh, das kann sich ganz schnell ändern. Und dementsprechend bei den hohen Bedarfen, bei den Themen, die wir haben, haben wir gesagt, wie schaffen wir es jetzt eigentlich in einem zukünftigen Modell? Neben der Fragestellung, welche Qualität hat des Stroms? Wie stellen wir eigentlich sicher, dass wir perspektivisch das ganze Thema abbilden können? Und wir kaufen heute unsere Bedarfe wesentlichen oder eigentlich über den OTC-Markt ein. Das heißt, das ist sozusagen eigentlich eine Börse für den Stromhandel. Und dort können wir unsere Preise nur bis zu 3 Jahre im Vorhinein abdecken. Da unser Geschäftsmodell aber langfristig angelegt ist und wir relativ gut prognostizieren können, was denn unsere Bedarfe sind, haben wir damit natürlich einen auch auf der Zeitscheibe liegenden Risiko an Preissteigerungen in der Zukunft. Mit PPA, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das erste Modell, und freut uns ja auch, dass wir bald das zweite PPA, die ja gerade in der Diskussion sind oder in der Finalisierung sind, das abzuschließen an der Stelle, gibt uns immer die Möglichkeit, über diesen 3-Jahres-Zeitraum länger abzuschließen. Erstes war 5 Jahre, weiter diskutieren wir jetzt über 10 Jahre, die wir dann auch machen, und damit neben dem normalen Spotmarkt eben dann auch eine langfristige Preisbindung unseres Stroms zu ermöglichen. Ist das ein großes Ausfallrisiko eines PPAs? Ja, natürlich gibt es immer das Thema, ein Blitz schlägt ein in eine Anlage oder die ganze Anlage brennt ab aus irgendwelchen Gründen an der Stelle. Da gibt es natürlich, haben wir uns ja auch länger darüber diskutiert, wie kann man das vertraglich regeln, welche Versicherungsregelungen haben wir da, denn das ist natürlich auf dem PPA ein Risiko. Ich glaube, das können wir vertraglich gut abbilden. Für uns wichtig, vielleicht als Ergänzung noch an der Stelle, da Verfügbarkeit des Stroms ja immer wichtig ist. Als PPA-Abnehmer hat man damit das Risiko, dass damit sozusagen die Preisstabilität vielleicht nochmal wieder ins Schwanken kommt oder die Preisabsicherung. Verfügbarkeit ist damit aber nicht irgendwie im Risiko.
Jetzt ist ja der Energiemarkt total groß. Es gibt unglaublich viele Energieerzeuger in Deutschland und in allererster Linie sind ja die Stadtwerke zu erwähnen, die den meisten Strom dann letztlich im Endvertrieb verteilen. Warum habt ihr euch nicht einfach bei einem Portfolio an Stadtwerken mit PPAs oder ähnlichen Verträgen eingedeckt? Warum muss Finanzierer wie die DRL in dieses Geschäft einsteigen?
Also wir gucken natürlich den ganzen Markt an. Also es ist nicht so, dass jetzt, auch wenn wir der Sparkassenfinanzgruppe sagen, hey, da kommt der liebe Peer und sagt, hier ist ein PPA, jetzt kauf ein und ich kaufe ein. Das machen wir schon, dass wir uns den Markt anschauen und gucken, welche Bedarfe, welche Mengen haben wir, was ist so ein bisschen Wirtschaftlichkeit. Und da haben wir dann auch gesehen, wir haben ja, können 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Das eine Thema ist, und gerade bei dem ersten PPA, haben wir überhaupt die Verfügbarkeit von diesem qualitativ hochwertigen Angebot. Und da war es tatsächlich so, gesagt haben, so groß war das Angebot oder ist das gar nicht so gewesen? Und da haben wir ein attraktives, auch wirtschaftliches Angebot zusammen generieren können. Wir gesagt haben, wir nehmen auch dann eben diese Mengen ab. Und das wiederholt sich ja jetzt im zweiten Schritt. Nichtsdestotrotz, wir sind auch draußen im Markt unterwegs. Also wir haben auch weitere Zertifikate, die wir abdecken, den ganz normalen Markt, den wir draußen einkaufen. Da sind dann auch Stadtwerke mit im Zug. Das ist für uns ein Mix in der Summe, der gut funktioniert und dementsprechend passt das eigentlich für uns.
Thema Risiko, Per. Ihr könnt wahrscheinlich relativ gut modellieren, zu welchen Preisen ihr den Strom erzeugt in den nächsten 10 Jahren. Es gibt immer Schwankungen, was Sonne und Wind angeht, aber an der Long Run, glaube ich, kann man es gut modellieren. Ihr habt einen festen Abnahmepreis mit der Finanzinformatik, habt also die Umsatzseite auch. Gibt es ein Preisänderungsrisiko, das ihr tragt, zum Beispiel durch regulatorische Eingriffe oder irgendwelche Art, dass das ein riskantes Geschäftsmodell wird?
Also das ist tatsächlich etwas, was wir natürlich von vornherein einschätzen können. Deswegen machen wir ja auch am Anfang dieses eben angesprochenen 10-Jahres-PPAs einen festen Strompreis fest. Das ist eigentlich der wesentliche Vorteil bei diesen PPAs. Pietro hat es angesprochen. Wenn man das natürlich über einen bezieht, der den Strom immer aus unterschiedlichen Quellen beziehen muss, kriegt man diese langfristige Absicherung schlicht und ergreifend nicht. Da ist bei 3 Jahren Schluss. Und selbst wenn man über ein Jahr hinausgeht, sind halt die Aufschläge schon sehr hoch, weil wir natürlich in der Ukraine-Krise gesehen haben, was es da für erratische Ausschläge geben kann. Und nochmal, eine Finanzinformatik oder andere energieintensive Unternehmen, die sprechen da von zusätzlichen Stromkosten von mehreren Millionen Euro. Das heißt, dieses ein fester Preis, weil wir genau wissen, was kostet die erzeugte Kilowattstunde Strom, das ist der wesentliche Vorteil daraus. Für den Finanzierer bzw. für den Eigenkapitalinvestor ist es genauso ein Vorteil, weil wir natürlich darauf auch unseren Investitionscase auslegen, indem wir halt sagen, wir bekommen einen bestimmten Preis. Kann natürlich sein, dass mal, wenn der Preis stark nach oben geht, wir auf Cash verzichten, nämlich auf höhere Erträge, aber wir sind nach unten auch abgesichert. Das Einzige, Entschuldigung, das ist noch eine, Pietro, wenn wir natürlich von Regulatorik sprechen, rein theoretisch könnte das sein. Tatsächlich ist es aber natürlich so, dass sich die Regulatorik eher auf all diejenigen Komponenten des Strompreises bezieht, der nicht in der reinen Erzeugung liegt, also nicht in den Stromgestehungskosten.
Ich mag nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, auch immer deine Frage, die eben gesagt hast, das Risiko aus unternehmerischen Sicht nochmal an der Stelle. Es gibt auch einen zweiten Punkt, wo man sagen kann, uns Unternehmer müssen dann sich und deswegen eine Strategie ist wichtig, nicht nur kurzfristig, sondern langfristige Strategie des Energiebedarfs zu bewerten. Das größte Risiko könnte sein, dass man nachher mehr Energiemenge kontrahiert hat, als man nachher wirklich braucht. Weil dann kommt man in die Situation zu sagen, ich bin dann in einem Risiko, dass ich gegebenenfalls mehr Mengen verkaufen muss am Spotmarkt zu gewissen Zeitpunkten, wo ich sage, das deckt nicht mehr meine Kosten.
Wir als Abnehmer, ne?
Wir als Abnehmer, also rein Unternehmensblick jetzt an der Stelle. Da kann man immer sagen, hey, super, ich habe immer noch ein interessantes PPA, vielleicht möchte das jemand übernehmen oder muss man diskutieren, wer es macht. Und deswegen ist es wichtig, dass man als Unternehmen einfach sich bewusst ist, Planung, was sind die nächsten Jahre an Energiebedarf und wie sichere ich mich mit verschiedenen Quellen dabei ab? Wir zum Beispiel sagen dann einfach, wir bilden nicht 100% unseres Bedarfs, prognostizierten Bedarfs ab. Wir lassen einen gewissen Bedarf auch frei im Spotmarkt zum Atmen. Damit hat man einfach das Mengenrisiko nicht so an der Stelle. Und ich denke, das ist einfach wichtig aus unternehmerischen Sicht, dass man das größte Risiko wahrscheinlich eben hat. Wenn man das aber durch eine gute Strategie abbildet, ist auch das managebar.
Es gibt ja seit vielen Jahrzehnten schon Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, selbst einen Teil ihres Stroms zu erzeugen. Also nicht zu kaufen, sondern zu erzeugen. Zum Beispiel bei VW in Wolfsburg ist ja auch ein richtiges Kraftwerk. Sieht man ja auch gut, wenn man im Zug vorbeifährt, da am Start. Was spricht denn aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht für diesen Ansatz, sich selbst in der Nähe des Betriebsgeländes zum Beispiel einen Wind- oder einen PV-Park aufzubauen?
Das kommt, sage ich mal, immer darauf an, wie die Finanzkraft des Unternehmens ist, beziehungsweise was für eine Strategie dahinter liegt. Wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte in erster Linie lediglich den Grünstrom haben, beziehungsweise die Herkunftsnachweise, ich möchte aber kein Kapital binden in der Energieerzeugungseinheit, weil ich das für Expansionen im Betrieb brauche oder ganz viele Gründe gibt es natürlich dafür, ist das Modell, wie wir es mit der FI fahren, natürlich ideal. Dann gibt es Unternehmen, die sagen, also ich habe so viel Geld, ich kriege das auch vernünftig finanziert, den Fremdkapitalanteil, den ich nicht durch Eigenkapital bezahle, ich gehe sehr, sehr stark in die Eigeninvestition. Da gibt es auch genug Beispiele. Der Klassiker ist aber fast immer mittlerweile, dass es Hybrid ist. Das heißt, insbesondere wenn großer Strombedarf da ist, dann gehen die Unternehmen A in die Investition in eigene Energieerzeugungseinheiten, sei es Photovoltaik oder sei es Windprojekte, können den Strom da selber beziehen, haben natürlich nochmal einen anderen Investment Case, weil es der eigene Strom ist, den ich auch nochmal selbst anders vermarkten könnte, wenn ich in die Situation komme, wie eben geschildert, ich habe sogar zu viel Strom und kann ihn noch anderweitig verkaufen, dann wird ein Investment Case draus, ja, den ich habe, aber wo ich dann auch dazu kaufe. Ja, weil 130 Gigawattstunden Energieerzeugungsanlagen herzustellen, das ist ein riesiges Investment. Da macht so ein Mix auf alle Fälle Sinn.
Tatsächlich sind wir dann auch so ein Mini-VW, weil wir produzieren ja auch selbst. Also wir haben auch einen hybriden Ansatz an der Stelle. Also auf der einen Seite haben wir heute noch ein Blockheizkraftwerk, klassisch mit Gas. Das ist jetzt aber gerade, das wickeln wir ab, weil wir sagen, auch da wieder CO2-Ziele, wir möchten nicht mehr in dem Umfeld unterwegs sein. Als Unternehmen, plus wir haben auch angefangen, die ersten Photovoltaikanlagen bei uns hinzusetzen. Jetzt haben wir so einen großen Bedarf, neben dem Thema, habe ich Geld oder nicht Geld, ich habe überhaupt nicht die Fläche. Das heißt, habe ich als Unternehmen überhaupt die Möglichkeit, direkt bei mir so zu kolokieren, dass ich erstmal das Geld dafür habe, zweitens genug Fläche habe und drittens, dass ich auch genug Aufmerksamkeit auf das Thema verwenden möchte. Das ist nämlich das nächste Thema. So eine Anlage ist vielleicht schnell aufs Dach gesetzt. Aber wenn wir von größeren Industrieanlagen sprechen, ist es nicht mehr nur, wie man, ich habe meine Heimsolaranlage, sondern dann braucht es auch Betreiber, Betriebsfirmen, regelmäßige Wartung, Zulassungsthemen. Das sind ja alles Dinge, die damit auch einherspielen und die dann auch einen Aufwand produzieren. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Mix aus allem. Also wir produzieren selbst. Angefangen heute noch Blockheizkraftwerk, zukünftig bauen wir das ab, da geben wir die Wärmekopplung und nutzen eigentlich die Energie aus dem Rechenzentrum, das abzubilden. Wir haben überall da, wo wir aktuell möglich sind, setzen wir oben Photovoltaik mit drauf auf die Rechenzentren und wir haben Dinge PPA plus ganz normalen Netzstrom, die wir ermöglichen. Auch nochmal wichtig ist, wenn wir sowas, du hast eben gesagt, warum baue ich nicht einen eigenen Windkraft und setze das irgendwie daneben? Ja, es ist nicht so einfach hier in Deutschland, dann irgendwo mal ein Windkraftwerk hinzusetzen oder Windkraftrad hinzusetzen. Dementsprechend ist es meistens so, dass man eher das entkoppelt. Das ist dann einfacher in Erstellung zu sagen, da habe ich die Möglichkeit, etwas zu erstellen. Das wird dann ins Netz eingespeist und das ist der Vorteil auch von einem PPA. Dann bin ich da unabhängig davon, wo es eigentlich ist. Ich brauche keine lange Leitung.
Da sind ja dann in diesem Hybridmodell wahrscheinlich überschaubare Investitionen, wenn ihr zum Beispiel ein Dach mit Photovoltaikanlagen ausstattet oder so. Ja,
das geht schnell schon in siebenstellige Werte. Also je nachdem, wie groß man natürlich das ganze Thema macht. Also so eine Anlage geht dann ganz schnell mal in die Millionen.
Okay. Welche Möglichkeiten der Fremdfinanzierung gibt es denn dann? Wenn ich als Unternehmer sage, ich möchte das Nutzen, das Potenzial, das bei mir auf dem Betriebsgelände ist, ohne jetzt das Riesenfass aufzumachen, hier einen großen Windpark zu bauen. Wie langfristig und wie günstig kann ich sowas finanzieren?
Also die klassische Fremdfinanzierung für solche Wind- oder Photovoltaikanlagen ist eigentlich die sogenannte Projektfinanzierung. Bei dieser Projektfinanzierung stellt man auf die zukünftigen Erträge, die erwarteten Erträge aus der Photovoltaikanlage bzw. Windkraftanlage ab. Das heißt, es wird zu dem Zeitpunkt der Investition bzw. zu der Finanzierung ein Business Case aufgelegt, wo man die Erträge prognostiziert, wo man dann entsprechend die Kosten drunter legen kann und dann sieht, wie viel wird dieses Projekt planmäßig an Cash generieren, um auf der einen Seite die sogenannten OPEX, das heißt die operativen, die laufenden Kosten abzudecken, aber auch nachher, um Zins und Tilgung zu decken. Das ist so ein bisschen der Maßstab dafür, was man dann an Fremdkapital in so eine Investition reingeben kann. Die Finanzierungen sind üblicherweise sehr langfristig. Das heißt, wir reden hier sehr häufig von Laufzeiten von 20 Jahren nach Inbetriebnahme, also Bauzeit plus 20 Jahre Laufzeit, was natürlich dazu führt, dass die Cashbelastung, das heißt die Belastung aus dem Projekt für Zins und Tilgung, relativ gering ist über diese lange Laufzeit. Bedeutet, man kann Fremdkapital reintun. Der Eigenkapitaleinsatz ist in einer Größenordnung, wo wir tatsächlich, und man sieht ja so ein bisschen die Erfolgsgeschichte, nicht nur in Deutschland, weltweit, diese Projekte so aufsetzen kann, dass sich das für alle Beteiligten rechnet. Das heißt, die Bank in ihrem Case auch sagt, jawohl, hier habe ich einen vernünftigen Finanzierungscase aufgesetzt, damit sichergestellt ist, dass Zins und Tilgung auch über die Laufzeit gewährleistet sind. Aber der Eigenkapitalinvestor aufgrund seiner anderen Risikobrille auch einen entsprechenden Ertrag für sich, den sogenannten IRR oder auch Internal Rate of Return sieht, sodass hier also auch die Investitionen Sinn machen.
Habe ich da nicht ein sehr langfristiges auch Zinsexposure? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt 2021 für 20 Jahre so eine Anlage finanziert habe, zu sehr, sehr günstigen Konditionen, habe ich jetzt natürlich, sag mal, Fremdkapital im Unternehmen, das sehr attraktiv ist. Kann natürlich auch umgekehrt laufen. Ich habe es vor anderthalb Jahren gemacht, als die Zinssätze noch ungefähr fast doppelt so hoch waren wie jetzt. Ja, und das sozusagen schleppe ich dann mit mir rum. Kann man das irgendwie hedgen oder liege ich da falsch, dass es diese Zinssensibilität gar nicht gibt?
Es gibt die Zinssensibilität und dafür gibt es multiple Hedging-Instrumente tatsächlich. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, einen Zinssatz auf 20 Jahre festzulegen. Es gibt die Möglichkeit, mit ganz unterschiedlichen Absicherungsmethoden einen sogenannten Floor reinzulegen, eine Mindestgrenze. Es gibt Korridore, in denen man sich bewegen kann. Grundsätzlich gilt, alles ist möglich. Das heißt, ich kann den Zins für 10 Jahre festlegen, ich kann ihn für 20 Jahre festlegen oder auch für andere Zeiträume, je nachdem, wie es einerseits der Kunde wünscht. Der sagt, ich möchte kein Risiko, weil es ist klar, wenn ich ein Zinsänderungsrisiko drin habe, kann ich als Bank nicht so viel Fremdkapital zur Verfügung stellen, weil ich natürlich nicht den Zins als Konstante ansetzen kann, sondern als Variable ansetzen muss und dadurch Risikoaufschläge nehmen muss. Der umgekehrte Fall, den du eben gesagt hattest, klar, in der Vergangenheit hatten wir auch mal höhere Zinsen, dann gingen die erstmal runter, jetzt gehen sie wieder ein Stückchen hoch. Aber vom Prinzip her ist es so, dass ich natürlich auch damals schon mein Business Case und auch mein Finanzierungscase mit den hohen Zinsen gerechnet habe. Die waren klar und dann konnte ich auf der Basis die Investitionsentscheidung treffen, möchtest du es machen oder nicht. Wenn ich mich nur 10 Jahre beispielsweise abgesichert habe, kann ich auch hinten raus von niedrigeren Zinsen wiederum profitieren.
Schauen wir mal in die Zukunft, Pietro. Wie sehen denn eure Prognosen für euren Stromverbrauch in den nächsten 5 bis 10 Jahren aus?
Tatsächlich sehen wir, es wird weiter steigen an der Stelle. Wir reden da aktuell, müssen ein bisschen schauen, was für technologische Entwicklung noch kommt. Irgendwas von 3 bis 5%, würden wir uns schon vorstellen, die wir dann im Jahr wachsen an der Stelle. Warum? Es geht weiter in die Digitalisierung. Wir haben mehr Nutzung, mehr Anwendungsszenarien, die wir haben. Wir haben auch unsere eigene souveräne KI, die wir für die 200.000 jetzt mittlerweile Sparkassenfinanzgruppenmitarbeiter bereitstellen. Und da sehen wir einfach, wir haben einen höheren Bedarf an der Stelle. Das ist für uns natürlich eine Herausforderung und da müssen wir auch gucken, wie wir das zukünftig weiter abbilden. Gleichzeitig, wenn wir nach vorne blicken, so ein bisschen die Frage, ist es ja nicht nur, wie viel und welche Qualität an Strom wir haben. Wir werden auch das ganze Thema ein bisschen Energie, auch hinsichtlich Wärme, Wärmeanforderungen, Effizienzanforderungen betrachten müssen. Denn da gibt es ja auch, sei es gesetzlich höhere Anforderungen in Zukunft. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Bald das Energieeffizienzgesetz. Rechenzentren müssen ja einen PoE-Wert, also sozusagen einen Effizienzwert von 1,3 erreichen. Und da muss sich natürlich jetzt jeder oder jedes Rechenzentrum auf dem Weg machen zu überlegen oder Rechenzentrumsanbieter auf dem Weg machen zu überlegen, wie schaffe ich es denn auch mit der Energie zu haushalten und dort Dinge voranzutreiben.
Da reden wir über so Sachen wie Abwärme nutzen, um, keine Ahnung, Wohnungen in der Nähe oder Gewerbebetriebe in der Nähe zu heizen mit.
Zum Beispiel, genau. Also da haben wir ganz, ganz viele Sachen. Also wir haben heute ja auch schon so Wärmekopplungen, dass wir sagen, ein Rechenzentrum nimmt viel Strom auf, produziert aber auch viel Energie. Entschuldigung, Abwärme an der Stelle. Und was macht man eigentlich mit der Abwärme? Und die Abwärme kann man eigentlich sehr, sehr gut nutzen, um damit entweder im Eigenbedarf, das machen wir heute schon, unsere eigenen Bürogebäude dann zu versorgen mit Wärme. Wir sehen aber auch immer, dass aufgrund der Energiewende und den unterschiedlichen Netzen, wie die aufgestellt sind, auch mit der dezentralen Infrastruktur von PV-Anlagen, die Netzbetreiber auch immer stärker überlegen müssen, wie kann ich eigentlich meine Energieversorgung dezentral ermöglichen? Das ist Energie- und Wärmeversorgung. So, und da können Rechenzentren, das ist hier in wir sitzen heute in Frankfurt. In Frankfurt ist es ja schon so ein Thema, wie kann man das gut nutzen? Aber auch in unseren Rechenzentren sind wir jetzt unter anderem mit Stadtwerken Austausch und überprüfen, wie wir nicht nur unsere Wärme für uns nutzen können, sondern auch in ein Nahwärme- oder Fernwärmekonzept mit nutzen können. Das hilft uns.
Kommt positive Unsicherheit in die Prognose rein durch mögliche technologische Sprünge, die die Energieeffizienz von Rechenzentren oder den Chips, die dem zugrunde liegen, deutlich nach vorne bringen?
Also was heißt Unsicherheit? Wir sehen schon, dass wir eine starke Entwicklung haben. Also das Thema, was an Energiedichte immer stärker pro Fläche ist. Also wenn wir schauen, wir hatten ein großes Rechenzentrum, das ist ein großes Gebäude und da drin sind die jeweiligen Räume, wo die Server stehen. Diese Server auf der Fläche brauchen immer höhere Energie, auch getrieben durch KI als ein Beispiel. Und deswegen kommen wir so ein bisschen in die Diskussion mit Wasserkühlung. Wie schaffe ich es also, diese hochenergetischen Systeme, die immer mehr Wärme auch produzieren, wieder runterzukühlen? Und da ist natürlich so ein bisschen die Fragestellung im Wärmeumfeld, was ist nachher die Wärme, die wir noch produzieren, welche können wir abgeben und wie funktioniert das in einem Wärmenetz? Aber das sehe ich jetzt nicht als Risiko, sondern eher als Chance, dass es noch attraktiver und noch möglicher wird, dann zukünftig dann dort in so eine Versorgung zu gehen.
Ihr müsst ja auch eine Einkaufsstrategie festlegen, wenn ihr jetzt sozusagen den Bedarf analysiert habt für die nächsten Jahre. Habt ihr da schon einen klaren Fahrplan, wie stark ihr zum Beispiel in Richtung PPAs gehen wollt, wie stark ihr in Richtung Eigenerzeugung gehen wollt? Gerade unter dem Blickpunkt Unsicherheit, Energieeffizienz oder so, dass ihr dann nicht in diese Situation geratet, die du vorhin als Szenario genannt hast, dass ihr plötzlich zu viel Strom einkauft, weil vielleicht doch die Technologie sich schneller entwickelt?
Ja, absolut. Also in der Eigenversorgung, und das machen wir sehr konkret, weil das ja auch Investitionen sind. Also wenn ich sage Eigenversorgung, das sind auch wieder ganz schnell Millionenbeträge. Auch in der Fragestellung nicht nur Eigenversorgung, sondern so Sachen wie Batteriesysteme. Also wie klatte ich auch meinen Bedarf im Netz? Das müssen wir schon vielen Jahren im Vorfeld planen. In der Eigenversorgung sind wir limitiert. Also wir haben schon nicht mehr so viel Fläche, dass wir sagen, das ist jetzt hohe Prozentsätze. Also wenn wir vielleicht noch schaffen, 2-3% unseres Bedarfs über Eigenproduktion zu machen, weil wir wollen nicht mehr zurück auf ein Blockheizkraftwerk, um mit fossilen Energien zu heizen an der Stelle, dann bin ich ganz schnell im externen Markt. Und da möchten wir uns immer ca. 80% abgedeckt haben. Inwieweit das jetzt das von einem PPA abgedeckt wird oder wir das über feste Verträge über 3-Jahres-Zeitraum haben, da haben wir immer so 60-30%, was wir ungefähr sehen, also 60%, die wir schon eher aktueller Stand sehen, das wollen wir eher Richtung 3-Jahres-Abdeckung machen, das andere darüber hinaus. Hängt natürlich immer drauf an und da hoffe ich, dass Per noch mit weiteren guten Angeboten in die Ecke kommt oder auch der andere Kollegen und Kollegen. Hängt darauf an, wie attraktiv sind auch wirtschaftlich PPAs. Und davon machen wir es auch eben abhängig. Und wenn es wirtschaftlich ist und attraktiv ist, dann sind wir auch gerne bereit, uns schon längerfristig, also über den 3-Jahres-Zeitraum genau zu binden, um da einfach eine Preisstabilität zu bekommen.
Wie sieht eure Strategie als DRL aus? Wollt ihr noch mehr Geld in Erzeugungsanlagen investieren und vielleicht auch wirklich ein großer PPA-Anbieter zu werden in Deutschland?
Ja, wenn wir tatsächlich in die Zukunft nochmal schauen, und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, ist natürlich sehr, sehr vielen Unternehmen klar, dass es bei dem grünen Strom nicht rein um die ökologische Perspektive geht, sondern auch eben um die ökonomische. Wir haben es angesprochen, es ist einmal das Thema Preisstabilität, aber es ist natürlich auch das Thema, dass die Stromgestehungskosten, die sogenannten, also diejenigen Kosten, die ich zu der Erzeugung einer Kilowattstunde Strom benötige, bei Wind und PV die geringsten sind von allen Technologien. Das heißt, wenn ich mir langfristig einen geringen Strompreis sichern will, komme ich um Wind und PV eigentlich nicht drumherum. Das wissen viele Unternehmen, die natürlich auch in diese Richtung gucken und die eher im Moment noch die Thematik natürlich haben, wie sieht das mit meiner Stromlastkurve auf? Also wann fällt der Strom an, der Strombedarf? Weil es ist klar, wenn wir an Pietro, wenn wir an die FI unseren PV-Strom liefern, kommt er natürlich in erster Linie in den Mittagsstunden. Abends muss er zukaufen oder eben auch entsprechend, wenn wir schlechtes Wetter haben oder in den Wintermonaten. Das heißt, erstens denke ich, wir werden eine signifikante Ausweitung von erneuerbaren Energien fortgesetzt sehen. Das ist auf der einen Seite die Nachfrageseite mit der Preissicherheit, aber auch die geringen Stromgestehungskosten. Auf der anderen Seite sind wir aber natürlich auch zwingend darauf angewiesen, dass wir noch weitere Lösungen finden, nämlich insbesondere für den Punkt, wie kriegen wir mal eine bessere Last- bzw. Stromverteilung hin aus erneuerbaren Energien. Bei Flaute, wenn Dunkelheit ist. Und da kommt natürlich sehr, sehr stark das Thema Batteriespeicher in den Fokus. Batteriespeicher, die aus meiner Sicht eine ideale Lösung sind, um nämlich genau diesen Ausgleich hier zu schaffen. Am Beispiel Photovoltaik. Wenn ich in Mittagsstunden zu viel Photovoltaikstrom habe, viele haben es mitbekommen, ist ja auch durch die Presse gegangen, zu sogenannten negativen Strompreisen führt, wo ich also eigentlich noch was bezahlen müsste dafür, dass mir einer der Strom abnimmt, kann ich in dieser Zeit den Strom in die Batterie tun. Und wenn dann die Finanzinformatik abends den Bedarf an Strom hat, kann sie aus dieser Batterie den Strom ziehen und muss nicht teuer einkaufen. Sodass natürlich gerade dieses Thema, dass ich für meinen gesamten Stromverbrauch die stabilen Kosten habe, die geringen Stromgestehungskosten habe, da mit den Batteriespeichern eine wesentliche Lösung bietet. Das haben wir im Moment auch im Fokus bei unserem zweiten großen Photovoltaikprojekt. Denken wir jetzt schon über Batterielösungen nach. Und es ist üblicherweise so, dass wenn wir jetzt über das PPA sprechen, im Moment sprechen wir nur über die Abnahme von PV-Strom, wenn wir sagen, wir können auch eine andere Stromlastverteilung dir anbieten, dir FI, dass dann gesagt wird, das ist mir auch was wert, dafür kann ich ein bisschen mehr zahlen. Und das ist so ein bisschen die Zukunftsperspektive. Insofern möchten wir nicht nur in neue PV-Projekte investieren, sondern auch in die dazugehörigen Themen wie Batteriespeicher, intelligente Lösungen und so weiter.
Ist die Batterietechnik schon wirtschaftlich so weit, dass, sagen wir mal, das Preispremium, das Pietro bereit wäre zu bezahlen für diese breitere Lastverteilung oder Lieferverteilung, dass das reicht, um die Zusatzkosten der Batterien in den PV-Park zu decken?
Ja, und das ist ja nicht nur jetzt für den Fall, den ich eben beschrieben habe, dass wir aus dem PV-Projekt den Strom in den Speicher tun, der dann vom Abnehmer abgenommen wird. Das ist ja, wenn man so will, nur einmal, wo der Strom in den Speicher geht und wieder rausgeht. Die sind schon an sich rentabel für beide Seiten, sondern wir sprechen natürlich auch von den im Moment sehr stark auch in der Presse vertretenen sogenannten Standalone-Speichern oder große Batteriespeicher, BESS, Battery Energy Storage System, die also nicht nur in eine Richtung den Strom liefern, sogenannte Grünstromspeicher, also Strom aus dem PV-Park in den Speicher zum Abnehmer, sondern auch aus dem Netz wieder herausziehen können. Wenn sie aus dem Netz herausziehen, sind natürlich diese Stromspeicher nicht nur dazu da oder eine ideale Lösung, um hier die Stromlastverteilung des Abnehmers zu decken, sondern auch für das Thema Netzstabilität. Das heißt, für die Netzbetreiber.
Und das kann ich nur unterstreichen an der Stelle. Also wir haben viele Gespräche auch mit Stadtwerken und Netzbetreibern, die auch genau vor dieser Herausforderung stehen gerade. Auch die Frage, wir produzieren jetzt zukünftig andere Art von Strom. In der Vergangenheit war das einfach, da waren die Kraftwerke an, die sind gelaufen, 24 Stunden. Da sind wir sogar ein perfekter Abnehmer gewesen, weil wir produzieren 24 Stunden. Also wir haben wenig Lastspitzen an der Stelle. Aber jetzt kommt es auch, verarbeitende Industrie etc., dann ist tagsüber auf einmal großer Bedarf oder jemand produziert nachts. Nachts Solar funktioniert nicht so gut. Und wie schafft man eben genau diesen Mix? Und da müssen sich dann auch Unternehmen aus einer wirtschaftlichen Sicht auch anschauen, welchen Mix an PPAs habe ich? Mache ich jetzt nur Solar oder brauche ich auch irgendwann mal Wind an der Stelle, um den dann zum Beispiel auch den guten Mix zu bekommen entlang unserer Lastspitze? Aber auch, und das ist genau das Thema Energiespeicher, kann ich nicht auch mit Batteriesystemen dieses dann eben organisieren und aus einer Wirtschaftlichkeit und aber auch aus den Betreibern, die ein großes Interesse haben, das aus der Verfügbarkeit sicherzustellen, dass die Netzstabilität gegeben ist. Also das sind wirklich ganz aktuell sehr, sehr stark getriebene Themen.
Das ist hochinteressant. Das sind ja klassische unternehmerische Fragen. Wie diversifiziere ich meine Lieferkette? Wie stelle ich sicher, dass ich immer genug Ware auf dem Hof habe? In dem Fall Strom. Wie kann ich das Preis optimieren, ohne zu viele Risiken einzugehen? Ich fand das super interessant, dass ihr heute mal hier wart und gezeigt habt, dass diese selben Fragestellungen immer mehr auf den Energiebereich übertragen werden. Und Rechenzentrumbetreiber ist natürlich ein tolles Beispiel. Insofern, Pietro, Per, danke für euren Besuch und danke für die Einblicke in diese strategischen Erwägungen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Herzlichen Dank.
Und natürlich danke ich euch auch da draußen für euer Interesse an dieser Folge von What's Up Corporate Finance. Ich hoffe, wir drei haben geliefert zumindest ein paar Einblicke in die Frage, wie Energieeinkauf immer stärker in die Unternehmensstrategie reinspielt. Wir hoffen, es war gut für euch. Bleibt uns gewogen, energiereich und gesund, sage ich mir heute zum Abschied. Und natürlich wie immer bis bald mal wieder. Das sagt heute euer Michael zusammen mit Per und Pietro bei What's Up Corporate Finance. Auf bald. Macht's gut.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com